Herr Jesus Christus, ganz herzlichen Dank, dass wir deinen Namen nennen können, auch am Anfang dieses Abends und dieser Tage. Und dass du es bist, der unsere Mitte ist, der unser Glück, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, der unsere Autorität und unser Ziel darstellt, alles bist du. Danke, dass du da bist, nicht nur an diesem Abend, sondern auch in den vor uns liegenden Tagen. Und dass wir einfach dir diese Freizeit anvertrauen können, mit all dem, was dazugehört. Machst du richtig gut. Wir bitten dich um deinen Segen, ganz besonders, wenn wir zusammen sind, um die Bibel zu lesen, um zu beten, zu singen. Wir bitten dich um deinen Segen für unsere Gemeinschaft. Wir bitten dich um das, was wir miteinander erleben werden. Herr, wir hoffen auf dich. Danke jetzt auch für diesen ersten Abend. Sei gepriesen, du unser Herr. Du unser Gott. Amen.
In dieser Bibelwoche geht es ja um Jakob. Das habt ihr hoffentlich mitgekriegt. Er ist der dritte von den Erzvätern oder von den Patriarchen im Alten Testament. Und die Geschichte dieser drei, falls ihr mal Zeit übrig habt in dieser Woche, die liest man nach. Die fängt an in 1. Mose 12. Da wird Abraham gerufen aus Mesopotamien. 1. Mose 12 und die endet in 1. Mose 50. Ihr habt also, wenn ihr die ganze Geschichte lesen wollt, knappe 40 Kapitel zu lesen, müsste gehen, ist sehr spannend. Also 1. Mose 12, da wird Abraham gerufen. 1. Mose 50, da stirbt sein Enkel Jakob in Kanaan und wird doch auch begraben. Und nach Jakobs Tod geht die Geschichte natürlich weiter. Dann ist sein Sohn Josef derjenige, mit dem Gott weitermacht, denn seine 12 Söhne, Josef und seine 11 Brüder, die Söhne Jakobs, werden dann die Väter der 12 Sippen oder Stämmen Israels. Wir befinden uns in 1. Mose, also im ersten Buch der Bibel. Und da gibt es so gleich am Anfang, man kann sagen, in diesem Buch fängt dreimal etwas Neues an. In diesem Buch fängt dreimal etwas Neues an. Das erste Mal ist natürlich, dass Gott Himmel und Erde schafft. Das ist ja das Neue, dass er dann Licht und Dunkel macht, Himmel und Erde, Land und Wasser, Tiere, kriechende, fliegende, schwimmende, Pflanzen, Sträuche, Bäume und dann als Krone der Schöpfung macht er zwei Menschen nach seinem Bild. Und es ist ganz klar, dass das die Krone seiner Schöpfung ist, dass wir die Krone seiner Schöpfung sind, denn als Menschen sind wir, sagt die Bibel, nach Gottes Bild gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir Eigenschaften und Fähigkeiten haben, die Tiere oder Pflanzen nicht haben, die Gott aber schon hat. Wir können nachdenken, wir können überwiegen, wir können überlegen, wir können planen. Wir können miteinander kommunizieren, mit Worten, aber auch mit unseren Augen und mit Gebärden. Wir können kommunizieren, wir können nachdenken. Wir können sogar, wie Gott, auch schöpferisch tätig sein. Das werden wir auch am kreativen Abend oder Nachmittag hier sehen. Wir können etwas schaffen, vielleicht was Neues machen, was wir noch nie getan haben. Wir sind die Krone der Schöpfung Gottes. Und zu Beginn der Geschichte dieser Welt, also zu Beginn der Bibel, spricht Gott auch mit Adam, mit dem ersten Menschen und segnet ihn. 1. Mose 1, 28, da pflanzt der Herr einen wunderschönen und fruchtbaren Garten und da dürfen dann Adam und Eva leben und dann wird eben gesagt, was sie dürfen, aber dann wird auch ein Ding gesagt, was sie nicht dürfen. Da gibt es einen Baum und davon dürfen sie nicht essen und da geht es schief. Sie haben alles bekommen, alles, was sie brauchen und mehr als das, eine Fülle. Und sie haben auch innere Möglichkeiten bekommen, um zu genießen, um für die Erde zu sorgen. Und dann wollen die, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden, mehr als das. Sie wollen Gott nicht nur ähnlich sein, sie wollen Gott gleich sein. Und da geht's schief. Sie wollen Gott nicht nur ähnlich sein, was schon sehr viel ist. Sie wollen Gott gleich sein und dann werden sie vom Teufel verführt. Wir kennen die Geschichte. Und sie essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und sie machen dann die Tür auf für das Böse. Gott hat ursprünglich, hat er das so gemeint, dass wir Menschen das Böse nie kennengelernt hätten. Aber wenn sie diesen Schritt machen, kommt die Erkenntnis des Guten und des Bösen und verändert alles. Und dann kommt das Böse eben in ihrem Leben. Dann ist die Beziehung mit Gott nicht mehr heil, nicht mehr ganz und die Beziehung miteinander auch nicht. Und dann stehen die ersten Menschen sich gegenüber und beschuldigen einander, dass du ist deine Schuld, nein, die Schlange. Und wir sehen, dass dann alles total anders ist und dass das sehr große Folgen hat. Denn in 1. Mose 6 lesen wir was ganz Dramatisches. 1. Mose 6, Vers 5. Wir lassen es mal vorlesen. Da heißt es, dass der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse. Also der Mensch hat nur Böses gedacht und Böses ausgedacht. Und dann heißt es in 1. Mose 6, Vers 6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Da hat was Neues angefangen, der erste Neuanfang im ersten Buch der Bibel und es ist ganz schief gegangen. Und ja, eben die Folge, dass Gott die ganze Welt vernichtet. Und wir kennen die Geschichte natürlich von der Sintflut und Gott rettet dann einen Mann, seine Frau und seine Kinder. Und das ist der zweite Neubeginn in 1. Mose, dass Gott wieder neu anfängt, so wie er zu Beginn der Geschichte mit Adam gesprochen hat. So spricht er jetzt mit Noah, der ist gehorsam, der baut eine Arche und er wird gerettet. Und in 1. Mose 9 schließt dann Gott einen Bund mit Noah und seine Söhne und segnet sie. Und dann geht es wieder schief. Und dann lesen wir in 1. Mose 11, dass die ganze Erde eine einzige Sprache hatte und dieselben Worte. So steht es in der Bibel. Und dann lesen wir von Stolz. Und dann lesen wir, dass diesen Menschen dasselbe passiert, was Adam und Eva schon passiert. Sie wollen Gott gleich sein. Und sie fangen an, sie wollen eine Stadt bauen und einen Turm und der soll bis in den Himmel reichen. Sie wollen autonom sein, von Gott unabhängig. Aber Gott greift ein und er bringt Verwirrung und er zerstreut die Menschen über die ganze Erde und schafft einen Neubeginn. Der dritte Beginn in 1. Mose. Zuerst die Schöpfung, dann Noah und die Seinen und jetzt also wird ein Mann von Gott gerufen, durch den Gott Neues schaffen will in 1. Mose 12 und dann sind wir bei Abraham. Ein Neubeginn, er ist der 10. Generation nach Sem, nach dem Sohn Noahs. Und wie es bei Adam der Fall war und wie es bei Noah der Fall war, ist jetzt auch bei Abraham so, Gott spricht persönlich mit Abraham. Gott redet, Gott lässt von sich hören. 1. Mose 12, Vers 1, redet er mit Abraham und sagt, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen will oder werde. Abraham lebt zu dieser Zeit in Mesopotamien, das ist im heutigen Südirak. Er ist 75 Jahre alt, seine Umwelt ist heidnisch, polytheistisch, sowohl Ur als Haran, wo er herkam und später hinzog, waren Zentren der Mondanbetung. In Josua 24 heißt es, jenseits des Stroms wohnten eure Väter von Urzeiten an, da spricht Gott. Terach, der Vater Abrahams und der Vater Naos, sie dienten anderen Göttern und da holte ich euren Vater Abraham ab. Gott hat Abraham abgeholt, um zum dritten Mal in der Geschichte, in seiner Geschichte mit der Welt, Neues anzufangen. Und dann entdecken wir in der Geschichte Abrahams, dass das nicht nur eine Menschengeschichte ist, sondern dass das viel tiefer geht, es ist Gottes Geschichte mit dieser Welt. Gott fängt mit diesem Mann an und er schließt auch einen Bund mit ihm in 1. Mose 17, Verse 2 bis 8. In Vers 5 heißt es, man soll dich nicht mehr Abram nennen, sondern du sollst Abraham heißen, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt. Oder du wirst zum Stammvater, Vater vieler Völker. Und in Vers 8, ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Das sind alles Dinge, die zurückkommen in den nächsten Tagen, keine Angst. Also Abraham bekommt eigentlich eine zweifache Verheißung. Aus ihm wird ein großes Volk werden, er wird der Vater vieler Völker werden und Gott hat ein Land für Abrahams Nachkommen vorgesehen, das Land Kanaan. Also eine Vermehrungsverheißung und eine Landesverheißung. Er wird ein Land besitzen, wo seine Nachkommen dann wohnen dürfen. Und das hört sich sehr gut an, aber in 1. Mose 15 steht Abraham dann als verzweifelter Mann vor Gott und sagt, wie soll das alles gehen, denn ich habe keine Kinder, meine Frau und ich, wir sind unfruchtbar, wir sind auch schon alt. Und dann sagt Gott, dass du hast mir keinen Samen gegeben und darauf verspricht Gott Abraham einen einzigen Sohn, einen Sohn. Und wir kennen die Geschichte, Abraham hat das gehört, hat es geglaubt, aber hat nicht so sehr nach diesem Glauben leben können, denn es hat zu lange gedauert. Gott lässt manchmal auf sich warten. Das heißt, so sehen wir das, oder? Das dauert alles zu lange und oft wartet Gott so lange, bis der Punkt erreicht worden ist, wo das, was wir uns wünschen, Mensch unmöglich geworden ist. Und dann greift er ein und dann geschieht ein Wunder, das sich nicht erklären lässt. Abraham hat insgesamt 25 Jahre auf dieses Kind warten müssen und sie sind ungeduldig geworden und Sarah hat Abraham gesagt, nimm doch meine Sklavin und zeuge ein Kind bei ihr und er hat das gemacht. Und dann ist Ishmael geboren und er musste später vertrieben worden, weil er nicht das von Gott gemeinte Kind war. Das hat sehr viele Schmerzen gebracht, sehr viel Kummer gebracht. Denn als Abraham 100 ist und Sarah 90, dann bekommt sie doch noch den Sohn, Isaac. Und wir wissen von Isaac, dass Abraham von Gott geprüft wird, dass Gott von ihm fragt oder dass Gott ihm sagt, dass er Isaac opfern soll. Und wir kennen die Geschichte, wie er einige Tage mit Isaac unterwegs ist zum Berg Moria und dort ein Altar baut, errichtet. Und dann fragt Isaac unterwegs, also Papa, Abba, wo ist eigentlich unser Opfer? Und Abraham wagt es nicht, das auszusprechen, du bist es. Und da sagt sowas von, also mein Sohn, das geht schon in Ordnung. Und dann in allerletzter Sekunde, da ist Isaac schon festgebunden und ist Abraham dabei, seinen Sohn zu schlachten. Dann spricht Gott aus dem Himmel und dann ist auf einmal ein Widder da. Und der Widder kann geopfert werden. Und da ist ein Vater, der bereit war, seinen einzig geborenen Sohn zu opfern. Ein Bild für Gott natürlich, der später Jesus opfert und dann wird nicht eingegriffen. Da wird nicht vom Himmel ausgesprochen. Er wird getötet, Jesus. Also von Isaak wissen wir nicht ganz so viel. Er ist der Passivere vielleicht von den drei, von Abraham, Isaak und Jakob. Wir wissen aber, dass Gott die Verheißung, die er Abraham gegeben hat, auch an Isaak bestätigt hat, und zwar in 1. Mose 26, Abvers 2. Da erscheint Gott an Isaak und sagt, ich will mit dir sein und dich segnen und ich will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham gegeben habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinem Samen das ganze Land geben und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist. 1. Mose 26, 2, 3. Also die Bestätigung Abraham und Isaak. Und dann wissen wir, dass bei Isaak und Rebekka, dass es auch so war, dass die auch unfruchtbar waren, wie bei Sarah und Abraham. Es wiederholt sich immer wieder was. Es gibt viele Parallele. Und dann wird doch Jakob geboren. Und um ihn geht es. Und auch bei Jakob bestätigt Gott seinen Bund. 1. Mose 28, Verse 13 bis 14. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, eigentlich Großvaters, Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben und dein Same soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Drei Erzväter. Fängt an mit Abraham, bekommt eine Verheißung von Gott. Isaak bekommt dieselbe Verheißung von Gott. Jakob bekommt dieselbe Verheißung von Gott. Und Gott hat mit diesen drei Männern vor, dass aus ihnen ein großes Volk geboren wird. Das ist das Volk Gottes. Heute sprechen wir von den Juden. Es ist das jüdische Volk. Aber nicht nur das jüdische Volk, denn Gott hat Abraham gesagt, es werden aus dir viele Völker kommen, Völker aus vielen Nationen. Und damit sind die Heiden genannt, also die Menschen, die nicht jüdisch sind. Das werden die meisten von uns, wenn nicht alle, sein. Und obwohl das eine Volk von Gott auserwählt wurde, und das ist ja auch aus Abraham, Isaac und Jakob entstanden, kommt dann viele Generationen später, wird Jesus aus dem Samen Abrahams geboren, kann man sagen. Er ist ein Nachkomme, nach menschlichem Ermessen, biologischer Nachkomme von Abraham, Isaac und Jakob. Und dadurch, dass er gestorben ist für unsere Sünden, dürfen auch wir, die wir nicht Juden sein, uns zu diesem Volk rechnen. Und wird das Volk ein Volk aus vielen Nationen, nicht nur die Juden. Kompliziert, oder? Aber das wird in den nächsten Tagen alles klarer. Also wie gesagt, diese drei Erzväter begegnen wir von 1. Mose 12 bis inklusive 1. Mose 50. Aber wir begegnen nicht nur diesen Männern, wir begegnen vor allem ihrem Gott. Und Gott wird immer wieder in der Bibel so genannt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich hoffe, dass wir in diesen Tagen verstehen, warum. In 1. Mose 50, Vers 24 stehen übrigens zum ersten Mal die drei Namen nebeneinander. Dann ist Jakob gestorben, sein Sohn Josef steht kurz vor seinem Sterben. Die Nachkommen Abrahams haben sich unheimlich stark vermehrt, sind in Ägypten. Und dann spricht Josef: Gott wird euch herausführen aus diesem Land in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Im Neuen Testament wird auch immer wieder von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gesprochen. Habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr gleich nach Hause wollt? Noch nicht. Ha, eine Erleichterung. Dann schauen wir uns noch kurz eine kleine Geschichte, eine gute Nachtgeschichte an, eine romantische gute Nachtgeschichte. 1. Mose 24. Und das geht dann um die Eltern von Jakob. Wenn wir über Jakob nachdenken, ist es auch wichtig, dass wir was über seine Eltern wissen. In 1. Mose 24 ist Abraham schon sehr alt und sein Sohn Isaak ist 40 und noch immer nicht verheiratet. Und jetzt redet Abraham mit einem Knecht, mit seinem Knecht, mit seinem Hauptknecht und sagt, dass er in Abrahams Vaterland ziehen soll. Vers 4 in Kapitel 24, zieh in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nimm dort meinem Sohn Isaak eine Frau. Der Knecht soll sich auf dem Weg machen und eine Frau für Isaak suchen. Und der Knecht findet diese Aufgabe natürlich schon etwas kompliziert und sagt dann auch in Vers 5, vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Er geht davon aus, dass er irgendwo eine Frau finden wird, aber sie will vielleicht nicht folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Gott hat ja Abraham weggerufen aus Mesopotamien. Und Abraham sagt, das auf keinen Fall. Denn der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Das ist ein gläubiger Vater gewesen, oder? Ein gläubiger Vater gewesen, der damit gerechnet hat, Gott wird für meinen Sohn die richtige Frau haben und die werden wir auch finden. Und Gott wird Engel vor uns aufschicken, damit die Frau auch gefunden ist. Wenn du sie nicht findest, sagt er dann in Vers 8, dann bist du entbunden von dem Eid. Und dann zieht der Knecht weg in Vers 10 mit 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und Gütern seines Herrn. Und dann macht er sich auf und dann kommt er bei einem Brunnen. Es geschieht immer in der Bibel sehr Spannendes bei Brunnen, sehr Romantisches auch bei Brunnen. Und das ist hier auch der Fall. Also er ist dann in Vers 12 ist er da und dann betet der Knecht. O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich das erkennen. Er bittet um ein Zeichen. Der Mann hat sich betend auf den Weg gemacht und jetzt bittet er um ein Zeichen. Ich bin jetzt bei einem Brunnen. Wenn jetzt ein Mädchen kommt und ich stelle diese Fragen und sie reagiert so und so, also Herr. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn von Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abraham war. Also Verwandtschaft. Und sie trug einen Krug, sie war ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, kein Mann hatte sie erkannt. Sie hat noch nicht mit einem Mann geschlafen und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Und dann kommt der Knecht natürlich und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke mein Herr, Vers 18, und sie ließ den Krug sogleich aus ihrer Hand nieder und gab ihm zum Trinken. Und dann in Vers 19 sagt sie, und auch die Kamele. Da hat ja der Knecht ganz spezifisch um dieses Zeichen gebeten, wenn sie nicht nur für mich Wasser schöpft, sondern auch für die Kamele. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer und sprach, sag mir doch, wessen Tochter bist du und haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Dann stellt sie sich vor und sie lädt ihn ein. Das war ja in der Zeit üblich, große Gastfreundlichkeit, da nimmt man fremde Leute so mit nach Hause, die können auch dort übernachten. Und dann heißt es in Vers 26, da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn. Und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Ich finde diese Reaktion fantastisch. Also ich hätte da wahrscheinlich viel menschlicher reagiert und gesagt, mei. Hätte ich dem Mädchen gesagt, stell dir vor, ich habe Gott gerade dafür gebetet, dass du jetzt sagen würdest, also ich schöpfe jetzt nicht nur für dich Wasser, sondern auch für deine Kamele. Stell dir, wieso hast du das gesagt und so. Aber er betet an. Er geht direkt zu seinem Herrn und sagt, danke Herr, dass ich das erleben darf, dass du mich so geführt hast. Und wir sehen hier etwas von der Größe Gottes, wie treu, wie gut er ist, wenn man für eine Sache betet, dass er auch führt. Nicht immer so klar, das muss ich zugeben. Vielleicht gibt es unter unseren Haustöchtern hier so einige, die schon länger so in diese Richtung beten und dass noch nichts passiert. Ihr habt schon vielleicht viele Male geschöpft aus irgendeinem Brunnen. Gibt es hier einen Brunnen? Gibt es hier einen Brunnen? Nee, und junge Männer gibt es hier eigentlich auch nicht, glaube ich, so viele. Aber gib nicht auf, man darf beten für diese Sachen, wir dürfen um alles beten. Und wenn wir wirklich von Gott abhängig sind, dann ist er treu. Und die Tochter lief, Vers 28, und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Wir lernen ihn etwas besser kennen später. Das war nicht ein sehr netter Mensch. Also schade, dass er überhaupt hier vorkommt. Aber es gibt auch schlechte Menschen in der Welt, also auch in der Bibel. Und dann sieht er den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester. Und dann hat er seine Schwester gehört. Aber ich denke, er hat vor allem das Gold und so gesehen. Und gedacht, das sieht verheißungsvoll aus. Der Mann, der hier gekommen ist und meine Schwester gleich also so viel Schmuck gegeben hat. Und dann sagt er, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Hört sich sehr fromm an. Der Mann war aber nicht sehr fromm, wir lernen ihn besser kennen. Aber es hört sich gut an und der Knecht darf bleiben. Es werden die Kamele auch wohin gebracht, sie bekommen Stroh und Futter und Wasser und das bekommt der Knecht auch und die Männer, die mit waren. Aber der Knecht sagt, ich möchte nicht essen, bevor ich über die Sache geredet habe, wofür ich eigentlich gekommen bin. Vers 33. Und dann stellte sich vor als Knecht Abrahams und sagte, Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist. Das dachte Laban schon ein bisschen. Denn er hat ihm Schafe und Rinder und Silber und Gold und Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Und dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinen Herrn noch einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Und mein Herr hat mir gesagt, du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern, den Kanaaniter. Du sollst zum Haus meines Vaters reisen. Nimm meinem Sohn dort eine Frau. Ich aber sprach zu meinem Herrn, aber vielleicht will mir die Frau nicht folgen. Und da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden. Toll, was Abraham gesagt hat, gell? Der Herr, vor dem ich wandle. Sein Gottesvertrauen kam nicht von irgendwo. Nicht, weil er irgendwie gehört hat oder mal bei sich gedacht hat, Gott ist eigentlich ein guter Gott. Nein, er hat mit Gott gewandelt. Gott hatte ihn gerufen. Er ist weggezogen, er ist mit Gott mitgezogen und hat es gelernt, mit ihm zu wandeln. Er kannte ihn nicht nur irgendwie von Hören sagen, oder er kannte ihn persönlich. Und von daher vertraute er ihn auch. Und dann erzählt der Knecht, dass er eben zum Wasserbrunnen kam, Vers 42, und dass er dort gebetet hat, dass Gott Gelingen geben würde. Und dann sagt er, ja, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, wenn eine Jungfrau zum Schöpfen herauskommt. Das habe ich alles gebetet. Und Vers 45, ehe ich diese Worte ausgeredet hatte, siehe, da kommt Rebekka. Und da sprach ich zu ihr, gib mir doch zum Trinken. Und sie nahm den Krug und sagt, trinke und ich will deine Kamele auch trinken. Und ich fragte sie, wessen Tochter bist du? Und so weiter. Und da legte ich einen Ring an ihre Nase. Ich hoffe, dass sie schon ein Loch hatte. Denn das tut weh, oder? Ich legte einen Ring an ihre Nase und Armbänder an ihre Hände und ich neigte mich und betete an vor dem Herrn und lobte den Herrn. Sieht ihr, wie voll seine Worte von Gott sind? Es geht immer um Gott. Mein Herr sagte, mein Herr tat, mein Herr hat mich geführt. Ich betete an. Sein klares Zeugnis, und oft wagen wir es nicht so direkt über unseren Gott zu reden, oder? Da denken wir bei uns, wie schön, dass Gott uns geführt hat, aber wir denken, reden wir nicht so groß darüber, denn wie werden die Leute reagieren? Er ist von Anfang an total klar in seiner Botschaft. Ich denke, Abraham wusste, welchen Mann er senden musste oder würde, dieser Knecht. Und Laban antwortet jetzt und Betuel und sie sagen, von dem Herrn aus ist diese Sache geschehen. Also uns ist das klar, wir haben eigentlich nichts zu sagen, wir können nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes, siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hatte. Und hier denke ich, hoppla, hat vielleicht Rebekka auch noch was zu sagen? Hier entscheiden einfach die Männer über sie und sagen, Gott hat das so geführt und so. Und die Männer sagen, ja, das ist richtig. Und Laban denkt, das sieht auch gut aus, Gold und so. Und da hat auch ja auch erzählt, dass der Mann reich ist. Gut, wenn meine Schwester dorthin heiratet. Naja, das geht so weiter. Und es kommt jetzt ein großes Essen in Vers 54. Und am Morgen standen sie auf und er sprach, lass mich zu meinem Herrn ziehen. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10. Danach magst du ziehen. Das ist ihnen in der Nacht doch irgendwie klar geworden. Das haben wir alles sehr schnell entschieden. Aber jetzt soll Rebekka gehen. Wollen wir das eigentlich? Können wir ohne sie auskommen? Das ist doch eine riesige Entscheidung, die wir hier gestern getroffen haben. Aber der Knecht sprach in Vers 56, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Und jetzt kommt es. Und da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Endlich. Und jetzt sind wir gespannt. Ich weiß nicht, ob Rebekka alles schon mitgekriegt hat, dass da über sie gesprochen wurde, dass da über sie entschieden wurde. Sie wird schon mitgekriegt haben, das ist schon anders als eine normale Begegnung. Ich habe ja einen goldenen Ringen und Armbänder und so weiter, hier ist was los. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Und sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. Sie durfte dasselbe sagen, aber dieses Mädchen zeigt auch Glauben, oder? Denn was hat sie eigentlich, was wusste sie über Isaak? Nur, dass er reich war. Aber sie hat, denke ich, auch das Zeugnis gehört. Sie hat gehört, dass von Gott geredet wurde. Und sie muss auch so eine Antenne für Gott gehabt haben. Das war für sie wichtig. Und in der Nacht hat vielleicht der Herr ihr Ruhe geschenkt und Frieden geschenkt, und als sie wach wurde, dachte sie ja. Und das war eine große Entscheidung. Denn sie ist weggezogen von ihren Eltern. Ich will mit ihm ziehen. Und dann ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme, das war Deborah, das war die Frau, die sie seit ihrer Geburt gekannt hatte und für sie gesorgt hatte. Das finde ich dann doch eine Erleichterung, gell, dass eine mitkam, die wenigstens vertraut war. Und samt den Knecht Abrahams und seinen Leuten, sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal Tausenden, und dein Same nehmen das Tor seiner Feinde in Besitz. Also das ist ein Segen, dass du viele Kinder haben mögest und dass daraus wir mehr werden. Und dann geht sie. Kein Handy, kein Computer, kein E-Mail. Wie soll das werden? Nicht Mutti unterwegs anrufen, will nach Hause, ist doch eigentlich nicht so schön, wie das war, und nichts, und sie geht. Und so machten sich Rebekka und ihre Mägde auf, und sie bestiegen der Kamele und folgten dem Mann nach, und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak, jetzt sind wir wieder bei Isaak zu Hause und sehen wir das Ganze von seiner Sicht, 40 Jahre alt. Er kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das war der Brunnen, wo eine ganz besondere Begegnung stattgefunden hatte, und zwar zwischen Gott und Sarahs Magd, Sarahs Sklavin Hagar, 1. Mose 16. Und wo sie dann laut gesagt hat: Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie war verzweifelt an dem Moment. Er wohnt im Negev, und weil Isaak zum Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten, blickte er auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Was machte er? Er betete Gott an auf dem Feld. Aber wenn man im Grundtext schaut, dann bedeutet das auch, dass er trauerte. Er war auf das Feld gegangen, um zu weinen. Und warum? Weil, das erfahren wir in Vers 67, weil seine Mutter gestorben war. Also der Mann ist auf dem Feld und betet Gott an und weint um seine Mutter. Und weiß nicht, dass die Karawane, die er da von Weitem kommen sieht, dass die eine Braut für ihn mitbringt. Ein Geschenk Gottes in dieser Situation, wo er so verlassen und verloren und alleine ist, um seine Mutter trauert. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Und da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht: Wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Wer ist das? Spannend, oder? Und der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Und dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Denn das war ihr zukünftiger Mann. Das hat sie an dem Moment verstanden. Da musste sie sich noch verhüllen, verschleiern. Denn erst nach der Hochzeit durften sie sich anschauen. Darum, aus dem Grund ist es auch ein bisschen zu verstehen, dass später in der Geschichte Jakobs eine Brautwechsel stattfindet. Und dass der arme Bräutigam das erst morgens merkt. Ja, schon ein bisschen dumm, aber so ist das, da werden wir später darüber nachdenken. Sie nahm den Schleier und verhüllte sich, und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet, was er getan hatte. Und da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Schön. Wir denken immer, diese arrangierte Ehen von damals, heute auch noch, gewinnt man sich dann lieb? Hier schon. Denn diese Ehe wurde von Gott arrangiert. Und die ganzen Vorbereitungen und die Suche nach einer Braut, die waren also umhüllt von Gebeten. Da hat Abraham gebetet für seinen Sohn und Sarah wahrscheinlich auch, als sie noch gelebt hat. Und der Knecht ist betend, hat er sich auf den Weg gemacht und hat nicht nur einmal gebetet, manchmal beten wir nur einmal, oder? Schenke mir, tu das, tu jenes. Und manchmal vergessen wir dann noch nachzubeten oder weiterzubeten. Und Gott will gehört, will uns hören. Und dieser Knecht hat ständig gebetet und angebetet. Und das gehört auch zusammen. In unseren Gebeten fragen wir Gott so manchmal, was wir uns wünschen, oder wir bitten um etwas. Aber da gehört Anbetung dazu, dass wir dann auch mal innehalten und nicht nur fragen, sondern innehalten und aussprechen: Wie groß bist du? Wie dankbar bin ich, dass es dich gibt? Und dass ich überhaupt mit meinen Bitten zu dir kommen darf? wie gewaltig, dass du der Allmächtige bist, dass du El Shaddai bist und Adonai und dass du alles bist, alles, was ich nicht bin und auch nicht sein kann, dass du mein Leben überblickst, dass du mich kennst, so wie ich mich nicht einmal kenne und dass du Gutes mit mir vorhat, wie gut, dass es dich gibt. Das war auch die große Entdeckung damals für mich als Studentin bei dieser Studentenfreizeit, dass es einen Gott gibt, der mich sieht und der mich von vor meiner Geburt schon kennt, der meine Gedanken kennt, Psalm 139, bevor meine Gedanken schon bei mir bekannt sind, wenn das noch alles so, kennt ihr das? Dass die Gedanken noch nicht einmal in Worten gefasst worden sind, dass wir sie nicht einmal, wir können nicht einmal richtig einschätzen, was haben wir überhaupt für Gefühle und Gedanken und Gott kennt sie schon. Gebet und Anbetung gehen zusammen. Gott will das auch so haben, dass wir immer wieder sagen, Herr, wie groß bist du? Und ich bitte um Führung, weil ich weiß, dass du das kannst. Und weil ich weiß, dass du Gutes mit mir vorhast. Und weil ich weiß, wie in dieser Situation, da wird um eine Ehefrau gebetet, weil ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass ich die Richtige oder den Richtigen finde. Damit diese Ehe auch zu deiner Ehre geführt werden kann, damit du mit uns beiden etwas anfangen kannst, durch uns arbeiten kannst. Da führte sie Isaac in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Es war also nicht Liebe auf den ersten Blick. Aber es geht auch nicht, wenn man verschleiert ist, oder? Da gibt es nichts zu blicken. Das ist schade, dass wir so oft eben entscheiden nach dem, was wir sehen. Kann es ganz schief gehen. Aber sie lernen sich kennen und sie gewinnen sich lieb. Und dann heißt es so ganz liebevoll im letzten Vers, so wurde Isaac getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Da war wieder eine Frau im Haus. Da war wieder eine Frau im Haus. Ja, und dann geht's morgen los. Und dann kommt morgen diese tragische Nachricht, dass sie unfruchtbar waren. Es hat so gut angefangen. Gott, du bist doch ganz von Anfang an dabei gewesen. Wie gibt's das, dass es jetzt schief geht? Also so wie wir das verstehen. Wenn du uns segnen willst, dann soll doch alles auch ein bisschen nach unserem Plan und nach unseren Wünschen gehen, oder? Und du hast bis jetzt so herrlich geführt. Und jetzt verstehe ich das nicht. Kennt ihr das? Du hast so herrlich geführt bis jetzt und auf einmal. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich hoffe, dass wir trotz vielen Fragen, und die werden in diesen Tagen aufkommen, dass wir vor allem entdecken werden, wie groß und wie treu und wie liebevoll und wie gnädig und wie gut unser Gott ist. Denn er hat seine Geschichte neu angefangen mit Abraham und das geht dann über Isaac und über Jakob und über Josef und seine Brüder weiter bis heute und wir versuchen auch irgendwie diesen Bogen zu verstehen. Es geht also nochmals nicht nur um eine menschliche Geschichte, es geht um die Geschichte Gottes mit einem Menschen. Und jetzt haben wir heute Abend mal dieses Ehepaar kennengelernt, die dann die Eltern von Jakob werden, nicht nur von Jakob. Denn wenn diese Rebekka endlich schwanger wird, dann sind es Zwillinge. Lieber Vater, wir wollen dir danken für dein Wort und auch für das, was wir heute gelesen haben, für die Verheißung auf eine ganz wunderbare, wundervolle Geschichte. Und wir dürfen Teil dieser Geschichte sein. Denn was wir in dieser Woche entdecken werden, das ist ja auch unsere Vorgeschichte. Denn du bist unser Gott. Und von daher ist die Vorgeschichte von dir mit Abraham, Isaac und Jakob auch für uns wichtig. Wir beten, dass du uns heute Nacht die Ruhe, den Schlaf schenkst, den wir brauchen. Und wir beten für ein gutes Zusammensein und beten, dass du für eine jede von uns in diesen Tagen etwas zu sagen hast. So danken wir dir dafür, dass es dich gibt und dass du groß bist und allmächtig. Und wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir hier sein dürfen. Herr, segne uns und setze uns auch zum Segen füreinander. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.